Hugin und Munin, der Podcast über Sagen und Legenden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hugin und Munin, der Podcast über Mythen, Sagen und Legenden. Ich bin der René und ja, so richtig ist der Kevin nicht bei mir, denn ja, der Kevin, der steht vorm Traualtar. Ja, er heiratet nämlich, ich werde auch daneben stehen, zwar nicht als sein zukünftiger Ehemann, sondern als sein Trauzeuge. Ja, dementsprechend ja, ist natürlich gerade viel los bei ihm und wir konnten keine neue Folge aufnehmen, aber dafür bekommt ihr trotzdem etwas. Wir haben es ja ein bisschen vorbereitet, damit ihr hier nicht leer ausgehen müsst, nämlich viele wissen es vielleicht, wir hatten ja zuvor mal ein ganz anderes Podcast-Format, und zwar ein Podcast Gerstenbrei, den gibt es auch schon gar nicht mehr. Das war so ein bisschen Laber-Podcast. Manchmal hatten wir auch so Themenfolgen und da haben wir auch schon mal angefangen, hier und da so ein bisschen in Sagen und Legenden reinzugehen. Und ihr kennt vielleicht unsere Werwolf-Folge, die haben wir nämlich auch noch aus diesem alten Format mal übernommen und hier hochgeladen. Und genauso machen wir es auch mit heutiger Folge, da hat der Kevin uns noch einen kleinen Einspieler gemacht, den ich euch gleich zeige, und danach ja, werden wir den dann so gesehen, unsere alte Folge hier nochmal re-uploaden, dass ihr hier gleich hören könnt. Denn es geht um Kryptozoologie und ja, dass wir euch mal so ein bisschen erklären können, was hat es mit Kryptozoologie genau auf sich? Der Begriff ist ja schon ein paar Mal bei uns gefallen und ja, ne, was sind so die Hintergründe dazu? Und ja, ist vielleicht eine ganz spannende Folge und ich dachte mir, es passt vielleicht ganz gut. Ja, wundert euch nicht, vielleicht am Anfang und am Ende ist es vielleicht ein bisschen, ja, geht es vielleicht ein bisschen schnell los oder endet ein bisschen abrupt. Das liegt daran, dass das Podcast-Format halt auch ein bisschen anders war damals und wir haben halt noch so ein bisschen mehr gelabert vorher und nachher. Das ja, passt jetzt nicht mehr so ganz zu der Folge, deswegen habe ich das ein bisschen geschnitten. Und ja, ich habe trotzdem sehr viel Spaß mit der Folge. Sie ist, wie gesagt, ein bisschen älter und dementsprechend fehlt jetzt zum Beispiel auch der historische Kontext. Ich mache zwar eine kleine Einordnung am Anfang trotzdem, aber ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem sehr viel Spaß mit der Folge. Und bevor es jetzt losgeht, noch zwei Kleinigkeiten. Einmal schaut gerne bei unserem Kooperationspartner, der Metschmiede, vorbei, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr am 28. Juli noch nichts vorhabt, da werden wir streamen. Und zwar um 19 Uhr werden Kevin und ich das Bigfoot-Spiel streamen. Und ja, passend zur letzten Folge, schaut gerne vorbei. Das Ganze wird auf einem Stream-Channel auf unserem Discord-Server stattfinden oder auf unserem YouTube-Channel. Den findet ihr auch ganz normal, wenn ihr uns einfach googelt und in YouTube eingebt und so, ne? Da werden wir dann Livestream um 19 Uhr. Schreibt da auch gerne mit uns, da gibt es eine Chat-Funktion. Könnt ihr ein bisschen Q&A und sowas machen, wenn ihr Bock habt. Schaut gerne vorbei, wir würden uns sehr, sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Monoton klang das Motorengeräusch des Kleinwagens, der die einsame Landstraße entlangfuhr. Am Steuer saß Tyler, ein junger Mann mit braunen Haaren und einer Brille. Er schaute konzentriert auf die Straße, während sein blond gelockter Freund Gordon neben ihm saß und eine Landkarte studierte. »Hör mal, Gordon, schau doch gerade nochmal nach der Abfahrt. Es kann ja nicht mehr weit sein.« Gordon legte die Landkarte beiseite und nahm eine andere Karte zur Hand. Er schwieg eine Weile und kam dann zu dem Ergebnis.
»Die nächste links abbiegen, dann sind wir auch schon da.«
Nach wenigen Meilen sah Tyler die Einfahrt und bog links ab. Von der Landstraße aus führte ein holpriger Feldweg in den Wald hinein. Die beiden Jungs aus Columbus, Ohio, hatten sich für das Wochenende eine Hütte in einem Waldgebiet in West Virginia gemietet. Nach einigen Minuten erreichten sie über den Feldweg eine kleine Waldhütte. Sie parkten und stiegen aus.
Na, das hat ja Horrorfilmcharakter, oder was meinst du?
Bei unserem Budget war nicht mehr drin. Und so sind wir immerhin direkt in unserem Forschungsgebiet. Sie entluden das Auto mit ihrem Gepäck und ihrem Forschungsmaterial und betraten die Hütte. Sie war klein und es roch nach altem Holz. Nachdem sie sich eingerichtet hatten, machten sie sich ein Abendbrot und saßen danach bei einem Tee am Küchentisch zusammen. Was meinst du, Gordon? Wo fangen wir morgen an? Gebeugt über Karten und eigene Notizen, schaute Gordon nachdenklich zu Tyler hinüber.
Wenn du mich fragst, dann würde ich morgen zuallererst versuchen, das Suchgebiet einzuschränken und dann nach Spuren zu suchen. Nach unseren Recherchen muss das Wesen hier in der Nähe zu finden sein. Es ist sehr territorial und wird somit in der Nähe sein.
Auch wenn sein Territorium nicht klein sein wird. Dennoch stimme ich dir zu, dein Plan gefällt mir. Am besten finden wir eine möglichst frische Spur und können von dort aus das Suchgebiet feststecken. Die Nacht begann allmählich über die alte Hütte hereinzubrechen, als Gordon eine weitere, vergilbte Karte auf den Tisch legte. Er tippte mit dem Finger auf ein dunkles Waldgebiet tief in den nahegelegenen Bergen.
Dort wurde es zuletzt gesehen.
Tyler sah nachdenklich auf die Karte. Nach einiger Zeit beschlossen die beiden, sich schlafen zu legen, um am nächsten Morgen zeitig starten zu können. Gesagt, getan, brachen die beiden am nächsten Tag nach dem Frühstück auf in den Wald. Dieser war dicht und still. Nebel kroch in den frühen Morgenstunden zwischen den Bäumen hindurch wie ein gespenstiger Schleier. Stundenlang fanden sie nichts außer zerbrochenen Ästen und alten Pfaden. »Hey Gordon, sieh dir das mal an! Ich glaube, hier ist etwas!« Tyler stand vor einer Senke und blickte auf aufgewühlte Erde und ein Rehkadaver hinab. Dem Kadaver fehlten alle Innereien und die Augen, wobei der restliche Körper nahezu unversehrt war.
Du hast recht, Tyler. Das ist typisch für diese Kreatur. Der Kadaver kann auch noch nicht so alt sein. Außer einigen Fliegen scheint noch der Verwesungsprozess am Anfang zu stehen. Puh, es kann also nicht so weit weg sein. Vielleicht war das das Frühstück.
Sie notierten ihren Fund auf der Karte, machten ein Foto und zogen weiter den bewaldeten Berg hinauf. Immer wachsam Ausschau haltend nach weiteren Spuren. Die beiden folgten einem Pfad bis zu einer Lichtung. Dort stand ein alter Baum, dessen Stamm von seltsamen Kratzspuren überzogen war. Sie traten heran und Tyler begann mit seiner Kamera auch diese Spur zu dokumentieren. Gordon machte eine weitere Markierung auf der Karte. Wie sie da so standen, wurde Tyler plötzlich stutzig. Außer dem Geräusch von Gordons Stift auf dem Papier hörte er gar nichts. Kein einziger Vogel zwitscherte, nur der Wind blies leise über die Lichtung. Gordon, riechst du das?
Du hast recht, es riecht irgendwie süßlich verfault.
Die beiden sahen sich an und dann hörten sie ein tiefes, fremdartiges Geräusch im Unterholz. Der Schweiß trat ihnen auf ihre Gesichter und sie rückten nahe aneinander. Gordon griff in seine Tasche und holte ein starkes Parfüm mit der Kopfnote Vetiver hervor, mit dem sie sich heute Morgen bereits eingesprüht hatten. Er trug es energisch auf. Tyler tat es ihm gleich. Es hasst den Geruch von Vetiver, genau wie ich. Uah. Tyler versuchte in diesem Moment das Geräusch zu orten und knipste mit der Kamera auf die Stelle außerhalb der Lichtung, an der er das Wesen vermutete. Natürlich, ohne Blitz. Nach wenigen Sekunden hörten sie, wie etwas im Unterholz losrannte und sich von ihnen entfernte, weiter in den Wald hinein. Der Geruch von süßlicher Fäule verschwand, nur der Geruch von Vetiver blieb den Jungen in der Nase. Also ganz ehrlich, ich würde bei dem Geruch auch das Weite suchen. Ich glaube, ich muss gleich kotzen.
Jetzt stell dich mal nicht so an, Tyler. Es ist immerhin das wirksamste bekannte Mittel, um es auf Distanz zu halten. Sein Geruchssinn reagiert sehr fein darauf.
Na, dann lass uns jetzt zurückgehen. Es ist schon Nachmittag und der Rückweg ist ein gutes Stück. Außerdem reicht die eine Begegnung am Tag. Wir wollen es nicht vertreiben. So brachen die jungen Männer auf, zurück zu ihrer Hütte. Nicht, ohne hin und wieder über die Schulter zu schauen. Zurück in der Hütte kamen sie allmählich zur Ruhe und Tyler holte die Kamera hervor. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir da haben. Da, Gordon, sieh mal!
Ja, Wahnsinn! Man kann ganz leicht seine Augen im Dickicht erkennen und die Färbung seines Körpers ebenfalls. Mensch, Tyler, wir haben es gefunden und können es nun weiter erforschen.
Ganz aufgeregt bekamen die Jungs kaum ein Abendbrot herunter und auch das Einschlafen fiel nicht so leicht wie am Abend zuvor. Morgen würden sie wieder in den Wald, in den Berg hinauf und die Abenteuer zur Erforschung dieser Kreatur fortsetzen.
Ja, und hier geht's jetzt rein. In die Folge, start leicht holprig, nicht erschrecken.
Denn es geht heute um das Thema Kryptozoologie. Wer die Folge Fabelwesen Werwolf gehört hat, der erinnert sich vielleicht, da haben wir das ganz kurz angerissen. Unser heutiges Thema ist ja auch ein bisschen mythisch, kryptisch, könnte man sagen. Denn wie gesagt, Kryptozoologie Und wenn ihr nicht wisst, was Kryptozoologie ist, ja, das ist entstanden in den 1940er, 50er Jahren. Da hat ein Mann namens Ivan T. Sanderson und Bernard Heuvelmann oder Heuvelmann, hätte ich jetzt auch mal gucken können, wo der Name wahrscheinlich herkommt. Okay, belgisch-französisch, dann Bernard wahrscheinlich eher. Naja, die haben diesen Begriff geprägt und haben auch so gesehen die Kryptozoologie geprägt. Und man könnte sagen, das waren die ersten Kryptozoologen. Und ja, das ist prinzipiell eine Wissenschaft, die von vielen auch als Pseudowissenschaft angesehen wird, die wir uns heute mal ein bisschen angucken. Und es ist prinzipiell sehr zoologisch, weil da geht es eigentlich darum, die Existenz von Tieren zu beweisen, wofür es eigentlich keine Belege gibt oder nur sehr schwache oder sehr zweifelhafte. Und wer den Begriff Kryptozoologie kennt, der kennt wahrscheinlich am ehesten zwei der bekanntesten Kryptide. Und das ist Bigfoot und Loch Ness. Also Nessie, nicht der See. Aber den Fail habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gemacht. Ne? Ja. Ja, Kevin, hattest du mit dem Thema schon mal Berührungspunkte irgendwie in der Vergangenheit? Also wir haben uns natürlich jetzt explizit damit beschäftigt, irgendwie so resultieren aus der Werwolfsfolge ein bisschen. Aber hast du davon schon mal vorher was gehört?
Ich glaube, man hat häufig davon gehört, ohne dass man sich genau bewusst war, dass es wirklich Kryptozoologie heißt. Weil ich glaube, allein, wenn man jetzt, ja, wir haben ja schon jetzt angekündigt, dass wir im Oktober zu diesem, ja, etwas mythischere Themen nehmen wollen. Wir haben über den Werwolf gesprochen. Und allein auch die Wesen, die an Halloween auftauchen, das ist ja auch irgendwo eine Form von, ja, Wesen, die ja vielleicht so nicht existieren oder existiert haben. Oder zum Beispiel die Hexe zum Beispiel ist auch im Grunde eigentlich, es ist ein Mensch, meistens eine Frau eigentlich, die
Hominologie, da komme ich gleich noch drauf.
Genau, oder eben der Werwolf oder was weiß ich, zum Beispiel irgendwelche Trolle, Gnome, was weiß ich. Und ich weiß, du hast eben Kryptid das Wort genannt. Ich glaube, du hast es noch nicht definiert. Also ein Kryptid wird für dich von Kryptozoologen. Ja, und diese Tiere, die von diesen Menschen, von diesen Forschenden erforscht werden, werden als Kryptide bezeichnet. Und das war jetzt die Worterklärung, die ich mir eigentlich hätte so in der Ausschweife sparen können. Ich habe nicht gedacht, dass das jetzt so schwierig ist.
Ja, ich auch nicht. Das war schon krass. Es gibt ja auch noch so Unterarten der Kryptozoologie und da habe ich ja gerade eben schon die Hominologie erwähnt. Das sind vor allem so humanoide Kreaturen, halt vor allem so Affenmenschen wie Yeti oder Bigfoot oder was ich noch gefunden habe, war der Orang-Pain-Deck, den ich noch nicht kannte, aber der halt so eine Art Bigfoot ist, der ein bisschen aussieht wie ein Orang-Utan. Und unter anderem gibt es dann noch die Drakontologie, ne, die sich mit so Wasserkryptiden und so ein bisschen drachenähnlichen Seeungeheuern beschäftigen. Und es gibt auch noch Kryptobotanik, wo es um sowas geht wie diese angeblichen menschenfressenden Pflanzen und sowas. Ja, und das klingt jetzt erstmal ja ziemlich abgedreht und halt, wie gesagt, das wird ja auch von vielen als Pseudowissenschaft so angesehen. Aber ich habe mich so ein bisschen, wie gesagt, beschäftigt und ich habe auch so gemerkt, so ein ganz wirklicher Quatsch ist das ja auch irgendwie gar nicht. Also klar, ich meine, so die Sache mit Loch Ness und Bigfoot ist schon so. Glaubst du daran? Würdest du sagen, es gibt Loch Ness oder Bigfoot? Also es gibt Nessie, meine Fresse, immer mit dem See. Oder Bigfoot?
Also Bigfoot halte ich für unwahrscheinlicher als Nessie. Nessie ist.
Echt?
Ich glaube schon. Also Bigfoot stelle ich mir ja. Also ich weiß, ich kann mir unter Bigfoot jetzt nicht vorstellen, was es sein soll. Also wir wissen, was er ist, aber ich meine jetzt so, Nessie ist halt grundsätzlich, ist der Loch Ness, der See, soweit ich weiß, groß und tief genug, dass so ein Wesen dort leben könnte. Und es ist ja vielleicht auch nicht ausgeschlossen, dass so, ich sag mal, dinosaurierartige Wasser. Wesen eventuell sogar tatsächlich noch leben, irgendwo in den Tiefen der Meere. Ich glaube, das Meer ist ja auch einer der am schwierigsten und am wenigsten erforschten Lebensräume. Und ich könnte mir das durchaus grundsätzlich vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Wahrheit entspricht, Ah ja, natürlich, also wenn es Tiere gibt, die in diesen riesigen Tiefen leben können, wo Menschen bis jetzt noch nicht hingekommen sind und da irgendwie sich angepasst haben, dann ist es natürlich möglich, dass dort etwas lebt. Ich glaube, das Wasser, wenn man jetzt von diesem klassischen Urknall ausgeht, Urknall sage ich schon vom, von der Meteoritenkatastrophe damals, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Da gab es jetzt einen Fachbegriff. Ich hab im Kopf, dass es einen Fachbegriff gibt. Ah, ich habe ihn vergessen.
Bestimmt, ich habe ihn jetzt aber auch nicht im Kopf.
Egal. Und dass natürlich dadurch auch durch die riesigen Aufwirbelungen quasi die Sonne halt verdunkelt wurde und naja, das Wasser viel länger braucht, um abzukühlen als das Land, gerade in ganz großen Tiefen, und dass dort Wesen quasi länger überleben konnten, weil es dort länger eine gewisse Temperatur hatte, die dazu da war, dass man besser überleben konnte oder dass sich die Tiere besser daran anpassen konnten, weil es eben viel langsamer ging. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass in großen Meerestiefen Wesen noch leben, die wir nicht kennen, natürlich, und uns vielleicht auch nicht vorstellen können. Natürlich ist jetzt Loch Ness was anderes als das Meer, ist klar. Meine, nur grundsätzlich wäre das möglich, vielleicht. Wie soll das Tier da reingekommen sein? Das halte ich für eher schwierig. Bei Bigfoot denke ich mir, ja gut, okay, das ist wirklich das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was das sein soll. Weißt du, das andere ist vielleicht ein Dinosaurier-Nachfahre, und was soll Bigfoot sein? Keine Ahnung. Hat sich ein Gorilla mit irgendeinem Menschen gepaart? Weiß ich nicht.
Ja, klingt jetzt nicht so einfühlsam. oder halt generell, ja, so Menschenaffen oder so, aber dafür wird er ja mal als sehr groß beschrieben, ne?
Die Größe macht es auch, was ich halt für so unwahrscheinlich halte.
Mir fällt nämlich gerade auch ein mega bekanntes Kryptid ein, das auch so eigentlich jeder kennt, aber wahrscheinlich eher so aus Geschichten. Und zwar ist halt dieser klassische Riesenkraken, ne? So Flucht der Karibik mäßig. Das ist ja auch ein Kryptid in dem Sinne, es gibt ja keinen richtigen Beleg dafür. Es gibt ja immer irgendwelche Sichtungen, die sich schon seit dem 12. Jahrhundert oder irgendwie sowas durchziehen, dass es irgendwie so einen Riesenkraken geben soll. Aber das ist ja auch dann so eine Sache, wo ich mir denke, das ist ja überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass es so in diesen Tiefen der Meere wirklich so einen riesigen Kraken gibt oder so, ne? Also vor allem generell diese, so weiß ich nicht, was wohl unten im Marianengraben alles rumkreucht, wenn da überhaupt noch irgendwas leben kann. Aber das ist ja schon krass. Und du sprichst aber gerade auch was mega Interessantes an, was ich ansprechen wollte, nämlich den Lazarus-Effekt. Das ist nämlich etwas, worauf viele scheiße Kryptozoologinnen in dem Sinne hoffen. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, nämlich suchen die nach Tieren, schauen sich nach Arten um, bei denen man glaubt, dass die ausgestorben sind. Da, wo man denkt, ja, okay, keine Ahnung, die gibt es nicht mehr. Da gibt es natürlich die versuchen, Dinosaurier irgendwie wieder zu entdecken, und Nessie ist ja eigentlich so ein Ableger vom, ich glaube, Plesiosaurus heißt der, ne?
Ja, genau.
Dieser, der sieht aus wie ein Brachiosaurus, nur als Wasser. Ne? Tier, könnt ihr mal googeln, kennt ihr bestimmt.
Lange aus Hals.
Dino-Büchern oder so, ne? Genau, langer Hals und ja, ziemlich fett. Und aber unter anderem auch nach Tieren, die jetzt zum Beispiel noch nicht so lange richtig ausgestorben sind, wie zum Beispiel, kennst du den Beutelwolf? Das ist, glaube ich, das eins der Tiere, die so, ich glaube, wann ist der ausgestorben? 1936, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ehrlich gesagt, starb der auch. Das letzte Exemplar im Zoo. Das ist so, der sieht auch übel mythisch aus. Das ist so ein Wolf, der sieht aus wie eine Mischung aus einem Wolf und einem Tiger. Der hat halt so hinten so, das sieht aus wie der Hinterteil eines Tigers und der Vorteil des Wolfes. Das Tier gab es wirklich, da gibt es auch noch Schwarz-Weiß-Fotos von. Ist halt damals ausgestorben, oder weiß ich nicht, zum Beispiel wird nach dem Überresten oder also nach Überlebenden von Dodos oder sowas gesucht. Obwohl ich glaube, das ist echt so dieser Dodo, ne, dieses Tier, ich glaube, das kann doch einfach nicht überleben, ey. Und ich habe tatsächlich ein paar Tiere gefunden, die tatsächlich jetzt nicht auch unbedingt wiederentdeckt wurden. Das ist natürlich der Fall. Das ist ja auch schon öfter passiert, auch bei einer bestimmten Orang-Utan-Art zum Beispiel, die einfach kaum gefunden wurde und halt fast ausgestorben war und die man wieder gefunden hat, das ist der Tapanuli-Orang-Utan, würden wir als jetzt Nicht-Zoologen oder Biologen wahrscheinlich gar nicht erkennen. Das sieht halt für mich aus wie ein Orang-Utan. Aber unter anderem wurden halt wirklich viele Tierarten dann noch richtig entdeckt. Zum Beispiel wurde eine ziemlich gigantische Biene entdeckt, eine Riesenbiene und dann ein mega interessant aussehende Ratte, die laotische Felsenratte. Also das sieht aus wie so eine kleine Ratte mit so einem, ja, ich würde nicht sagen Schnabel, ja schon, so ein, also so ein Rüssel. Echt mega interessant und natürlich super viele, viele Fische und unter anderem auch der, ich kannte ihn auch nicht, der Omura-Wal. Der wurde nämlich erst 2003 auch richtig entdeckt, also hätte man sich auch nicht gedacht, dass ein riesiger, fetter Wal übersehen wurde, aber ja. Ist der Fall und das ist halt auch so ein Fall von ja, Kryptozoologie, die da halt auch wirklich ganz cool ist, weil das ja wirklich dann Biologinnen sind, die sich ja dann auf die Suche machen nach solchen Arten und halt auch zum Beispiel versuchen, bestimmte Arten irgendwie ja, richtig, richtig zu entdecken oder halt auch in der Hoffnung, dass halt ausgestorbene Arten wieder da sind. Ja, und halt, was wir gerade schon gesagt haben, ja, mit diesen, ich sag mal, Verwechslungsgefahren, ne, wie das mit Nessie oder mit Bigfoot, der vielleicht ein Orang-Utan ist, gibt es ja zum Beispiel auch den, jetzt wird's heftig, Acanthosaura puketensis. Ja, das ist ein, so eine Art Echse und der sieht halt einfach wirklich aus wie so ein kleiner Drache. Der hat auch so Hörner und so eine Scheiße. Also mega, mega krass, mega interessant eigentlich. Also es ist halt, wie gesagt, nicht immer irgendwie ja irgendwas mega Seltsames oder so. Obwohl natürlich viele dieser Kryptozoologinnen halt nach so, ja, ich glaube nach schon so außergewöhnlichen Wesen irgendwie suchen und ja, ich glaube, gut, die würden natürlich ausrasten, wenn die Nessie finden würden. Aber ich habe auch mal gelesen, oder das habe ich zumindest mal wie Nachrichten gehört, dass sogar mal dann Loch Ness, also der See, so komplett durchsucht wurde und so. Und dann gab es irgendwie Thesen, dass es möglicherweise so unter Wasser, also unter der Erde noch so Wasserabweichungen ging oder so, wo die sich dann verstecken würde und so. Also richtig abgefuckt. Es gibt ja eine richtige Fanbase hinter diesen Kryptiden, also vor allem halt hinter den bekannten Bigfoot, Yeti oder halt Nessie oder so, ne, wo die ja die Leute richtig, richtig hart abfeiern und halt auf diese Tiere voll stehen und irgendwie mit aller Kraft versuchen, das ja, irgendwie daran, ich sag mal, zu glauben. Und ich habe mal einen Podcast gehört über Nessie und so und über diese Hintergründe und wo kam das her und sowas. Und da war auch eine dabei, die so Nessie-Fan war, es waren wie so drei Leute, eine neutrale Person, eine, die voll dagegen war und eine, die voll dafür war. Und diese Person, die halt total dagegen war und sagte so, nein, guck mal, das wurde alles durchgeschaut und das kann nicht sein, wie soll das ein großes Tier sein? Und dann fing die an zu argumentieren mit, ja, ich glaube halt, dass Nessie Zeitreisen kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist der Punkt, wo ich diesen Podcast ausgemacht habe.
Ja, da muss man halt unterscheiden.
Ja, also, auf jeden Fall.
Du hast ja eben schon jetzt viele Beispiele genannt.
Mhm.
Und ich habe gelesen, dass, naja, dass Kryptozoologie irgendwo zwischen Zoologie und Ethnologie steht. Also sprich Zoologie, die sich darum bemüht, auf naturwissenschaftliche Weise herauszufinden, ob zum Beispiel ein reales Tier hinter einer Legende steckt. Und ob da irgendwie eine Sage oder eine Mythe ist oder wie gesagt irgendeine Legende und man versucht es irgendwie nachzuweisen und Ethnologie forscht ja dann in den Bereich der Entstehung. Ja, und zum Beispiel, das kann ja sein, dass irgendwelche indogenen Völker zum Beispiel häufig ja irgendwelche Wesen beschreiben, wobei man da glaube ich auch vorsichtig sein sollte, weil ich glaube indogene Völker häufig Realität und Geisteswelt wenig getrennt voneinander behandeln. Dass je nachdem, wenn du da auf westliche Weise daran gehst, dass du eventuell da einfach den Sinn nicht verstehst von diesen Tieren und dann Dinge als real einstufst, die vielleicht nicht real sind, aber das heißt natürlich auch, dass Kryptozoologinnen einerseits natürlich solche Leute sein können, wie du die sie gerade beschrieben hast, die auf einmal dann mit so einem Zeitreisenkram um die Ecke kommen, wo ich auch selber sagen muss, ich hätte natürlich auch rausgemacht. Ja, aber es gibt natürlich auch ernstzunehmende Wissenschaftler und das sind ja in der Regel dann auch die, die naja, Tiere, wie sag mal, suchen, die als ausgestorben gelten und sie ja dann auch teilweise tatsächlich wiederfinden. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, das im ersten Moment denkt man bei dieser Kryptozoologie an Dinge, wo man, ja, ich sage es einfach so salopp, man denkt daran, dass irgendwelche Bekloppten nach Drachen suchen oder irgendwelche Fabelwesen suchen, wo die meisten Menschen sagen würden, okay, das ist halt vielleicht ein Hobby, vielleicht aus Interesse, aber das kann ja keiner ernst meinen, dass es wirklich Nessie oder Bigfoot gibt. Zum Beispiel, aber grundsätzlich, dass es natürlich auch da Menschen gibt, die unter Kryptozoologie ja einfach dann wirklich zu verstehen ist, dass dort Tiere gesucht werden, die entweder ausgestorben sind, zum Beispiel, oder deren Existenz vielleicht vage beschrieben wird. Und das kann natürlich sein, dass wir entweder, wie gesagt, diese da Legenden oder Sagen zugrunde liegen, oder dass wir irgendwelche Mythen dahinter stecken. Mhm. Und das heißt natürlich jetzt nicht unbedingt, dass das hundertprozentig falsch sein muss. Also wenn ich zum Beispiel ausgestorbene Tiere wieder suche, dann ist es ja nichts, so gesehen Verrücktes. Es ist ja nachweislich, dass es dieses Tier gegeben hat. Vielleicht findet man sowas ja wieder. Vielleicht gibt es nur ganz wenige Artgenossen noch davon, dieser Tiere, die vielleicht als ausgestorben gelten. Gerade wenn sie sehr klein sind, die Tiere, dann ist es ja durchaus denkbar, dass diese Tiere dann vielleicht irgendwo doch noch existieren. Und allein wenn man dann anfängt, danach zu forschen, danach zu suchen und da, sag mal, in die Feldforschung geht, dann betreibt man ja schon Kryptozoologie, weil diese Tiere ja rein offiziell nicht mehr existieren. Aber es sind ja dann grundsätzlich dann keine Wissenschaftler, die irgendwelchen Mythen nachjagen, sondern Wissenschaftler, die tatsächlich dann versuchen, diese Tiere wiederzufinden. Und wenn irgendwelche indogenen Völker zum Beispiel oder generell irgendwelche, kann ja auch sein, überhaupt dann bei uns in Mitteleuropa gibt es ja auch Sagen und Mythen von was, zum Beispiel der Werwolf oder anderem. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen weiter hergeholt. Aber auch generell Tiere, wo man sagt, gut, entweder sind diese wirklich rein der Fantasie entsprungen oder es gibt vielleicht gerade Völker, die diese Tiere gesehen haben. Vielleicht haben sie, gibt's diese, gab es diese Tiere mal irgendwo und sind dann bereits ausgestorben und diese Völker kannten diese Tiere noch. Wir reden ja über einen längeren Zeitraum dieser Forschung. Ja. Und Forscher oder Forschende kriegen dann Erzählungen davon mitgeteilt und gut, es gibt sicherlich auch irgendwelche Völker, die dann sich darüber irgendwie einen Spaß machen, irgendwelchen Forschenden dann irgendwas zu erzählen. Aber generell kann es ja auch sein, dass es wirklich irgendwelche Tiere auf unbekannten Habitaten, in unbekannten Habitaten gibt, die wirklich nur gewisse Urvölker kennen. Es gibt ja heute noch Urvölker, die tatsächlich noch so unter sich leben, so irgendwelche Stämme zum Beispiel oder so, das gibt es ja auch heute noch. Vielleicht haben die ja auch, und auch in deren Aufzeichnungen von zum Beispiel Tieren, kann es ja vielleicht irgendwas geben, was sie wirklich gesehen haben, was es wirklich mal gab, vielleicht auch da schon ausgestorben ist. Und bevor überhaupt irgendein Forschender hinkam, diese Tiere zu entdecken, waren sie schon ausgestorben und kriegen das dann erzählt. Das heißt ja nicht, dass diese Tiere nie existiert haben, aber dann suchen sie nach einem Tier, das vielleicht mal existiert hat. Also insgesamt muss man halt auch dann sagen, okay, das bewegt sich nicht nur im Bereich von übernatürlichem, mythischen oder vielleicht unrealistischen, sondern auch bewegt diese Kryptozoologie im Bereich, wo ich wirklich nach Wesen suche, deren Existenz nicht oder sehr vage quasi, bewiesen ist oder auch eben angedeutet ist oder vielleicht tatsächlich mal gegeben hat. Und wenn ich nach irgendetwas suche, was offiziell nicht existiert oder nicht mehr existiert, ist es ja schon Kryptozoologie. Das können dann doch allein ausgestorbene Tiere sein. Das sind ja nicht gleich irgendwelche Leute, die irgendwelchen verrückten Sachen nachjagen. Also da muss man, glaube ich, trennen. Das habe ich vorher auch nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, dass es eigentlich so dieser fließende Übergang ist. Sobald ich nach einem Tier suche, was offiziell nicht mehr existiert, betreibe ich Kryptozoologie. Und das muss nicht gleich irgendein verrücktes Fabelwesen sein.
Oh, sorry, Moment. Ich habe jetzt gerade noch schnell ein Bierchen geholt. Ich habe den Kasten mittlerweile direkt neben meinem Mikro stehen. Das hat sich als richtig erwiesen. Passend zu dem, was du eigentlich gerade gesagt hast, habe ich mir nämlich einen Kryptozoologen angeguckt, nämlich Natale Cincinnati. Das ist sogar ein Typ, der kommt aus Köln und der hat hier auf seiner Seite, habe ich noch stehen, dass er eine Kontaktadresse hat, nämlich sichtungen@netzwerk-kryptozoologie.de. Da kann man so sein, ne, wenn man irgendwas Merkwürdiges gesehen hat, kann man ihm das tatsächlich schicken. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe mir ein Interview mit ihm angeguckt und ich fand das mega spannend, weil er hat zum Beispiel berichtet von, genau was du gesagt hast, einer Kultur von so einer einheimischen Ethnie, die haben erzählt, dass sie ein Schwein gesehen haben, das Blut geschwitzt hat. Und ja, dann haben die halt ein bisschen nachgeforscht, da so ein paar Biologen, Biologinnen, und haben halt gedacht, okay, das kann weder ein Schwein noch ein Nilpferd oder irgend sowas gewesen sein. Das passt einfach gar nicht. Bis die dann ein Zwergflusspferd entdeckt haben, das die sehr seltsame Angewohnheit hatte, tatsächlich Blut zu schwitzen, wenn sie nicht lange genug mehr im Wasser waren. Als irgendein merkwürdiger biologischer Abwehrmechanismus, halt auch total irre. Und der hat zum Beispiel auch, also jetzt dieser Natale Cincinnati hat viel im Niederrhein geforscht und da auch hat er auch einen Augenzeugenbericht einer Frau bekommen, einer sogenannten ABC, eine Alien Big Cat. Das sind so Großkatzen, die irgendwie merkwürdig aussehen und irgendwie den Kryptiden zugeordnet werden und halt nicht irgendwie ins in den Bereich irgendwie passen, wo sie leben. Und da hat er ganz gut beschrieben, dass das sogenannte Out-of-Place-Sichtungen sind. Und das ist auch ein Bereich, den sich KryptozoologInnen widmen. Und das bei diesen ABCs sind einfach meistens Großkatzen, zum Beispiel ein Puma oder sowas, der sich aus irgendeinem merkwürdigen Grund an einem Ort angesiedelt hat, was jetzt eigentlich nicht so sein Ökosystem ist, aber irgendwie geschafft hat, sich da anzupassen. Und das gibt es bei vielen, natürlich gibt es das oft auch durch irgendwie, dass ein Tier durch den Menschen irgendwie einreist oder so, aber es kann halt auch vorkommen, dass halt irgendwie ein Tier auf Wanderschaft geht und sich an irgendeinem bestimmten Ort dann halt fortpflanzt oder so. Und das ist halt gerade ein großes Phänomen bei diesen Katzen gewesen. Und da kam es zum Beispiel dann auch dazu, dass sich Hauskatzen mit Wildkatzen gepaart haben, was dann halt irgendwie so eine Hybridrasse gegeben hat, die vielleicht ein bisschen merkwürdig aussahen. Und die Leute sich dachten, okay, was ist das denn für ein Tier? Und dadurch halt auch in dem Sinne unter die Kryptozoologie gefallen sind. Und theoretisch kann man sagen, ich wohne ja auch am Rhein und die Out-of-Place-Sichtungen sind hier bestimmt auch manchmal die Möwen, die hier rumfliegen, weil die halt von der Küste hier runterballern. Ja, und deswegen, ja, da finde ich das auf jeden Fall, wie es auch schon sagtest, ne? Ich glaube, es gibt bestimmt Kryptozoologinnen, die halt ein bisschen ein bisschen was Mythischerem hinterherjagen oder so, oder die sich hier diese I-Want-to-Believe-Poster aufhängen oder sowas. Oder halt Nessie nachjagen. Aber an für sich ist das, glaube ich, eine ganz interessante Wissenschaft und auch gar kein wirklicher Unsinn oder so. Also ich sehe übrigens auch die ganze Zeit in meinen Recherchen, die ich rausgesucht habe, die Bestie von Gévaudan. Und wenn ihr, also da, wir haben ja den Werwolf schon erwähnt, da könnt ihr auf jeden Fall mal in die Werwolf-Folge reinhören, da habe ich mich davon erzählt. Es war nämlich auch ein Wolf, den man nicht so richtig zuordnen konnte, der in Südfrankreich halt gelebt hat und der angeblich eine Menge Menschen umgebracht haben soll, wo man auch überlegt hat, ob das nicht vielleicht sogar eine Hyäne ist, die so eine Art Out-of-Place-Sichtung war. Ja, und was ich ganz interessant fand, ich habe nämlich einige Sachen noch gefunden, die ich auch kannte, aber nicht im Begriff mit Kryptozoologie. Nämlich, kennst du den Mothman, also den, man könnte sagen, Mottenmensch oder Mottenmann?
Nee.
Das ist so eine Art vogelähnlicher, menschengroßes Vieh, das halt eigentlich so große Mottenflügel haben soll. Und das ist halt so, ich kenne das als so eine Gruselgeschichte, dass es halt so ein Viech ist, was irgendwo landet oder rumfliegt und halt danach irgendwie was passiert oder so, oder dann halt irgendwie eine Katastrophe ist. Und ganz bekannt ist, dass der irgendwie so ein Foto von dem, also ein angebliches Foto, was halt an so einer Brücke. Ich kann mal gerade gucken, ob ich die finde. Habe ich jetzt, okay, so auf die Schnelle nicht. Doch, hier. Ist noch ein Point Pleasant, okay. Ja, gut. Auf jeden Fall, dass es da irgendwie eine Brücke gab, die eingestürzt ist, wo du dieses Biest angeblich gesehen haben soll. Und dazu gibt es übrigens auch einen Film, habe ich gesehen, mit, ich glaube, Tom Cruise oder so. Keine Ahnung, aber sah auf jeden Fall gar nicht so abgedreht aus. Und ja, fand ich ganz interessant, weil ich kannte das, wie gesagt, so ein bisschen so eine Horrorgeschichte. Und ja, und weil der halt auch dann diese riesigen Mottenflügel hat, also so eine Art Todesengel sein soll. Aber dass tatsächlich Kryptozoologinnen da auch hinter waren, sich das angeguckt haben. Und es gibt natürlich dann viele, die sagen dann, okay, ja, es gibt den Mothman und dieses komische Tier gibt's wirklich. Aber halt auch viele, die gesagt haben, ja, das ist eine sehr, sehr bestimmte Art von Uhus. Ich glaube, der Virginia Uhu heißt der. Und es ist halt ein Uhu, der eine gigantische Flügelspannweite hat und halt ziemlich riesig aussah. Und dass es halt so eine humanoide Gestalt hat, die irgendwo rumhockte, war vielleicht der Grund, dass dieser Vogel sich irgendwo verhangen hat oder so. Und deswegen so seltsam aussah. Ja, das habe ich alles auch irgendwie so ein bisschen dazu gefunden. Das fand ich auch auf jeden Fall ganz interessant.
Ich wollte nicht unterbrechen, aber es brennt mir unter den Nägeln. Erstens bin ich mal beeindruckt, wie du Kryptozoologinnen, das habe ich auch geschafft, so gut aussprechen kannst. Und zweitens, ich glaube, ich habe eben die ganze Zeit indogene Völker gemacht. Ich meine natürlich indigene Völker, das ist ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das einfach falsch ausgesprochen und ich wollte das einfach jetzt richtig gestellt haben, falls ich falsch gemacht habe, weil das wäre ein bisschen Fail gewesen. Falls da irgendeinem Zuhörer, Hörerin da irgendwie jetzt das aufgefallen sein sollte, sorry. Ja.
Mir ist es gerade auch gar nicht aufgefallen. Ich
so. Ja, ist auch im Nachhinein, also ich es gerade so, manchmal kommt einem das ja im Nachhinein und besser nachher zu spät als nie, weil man ärgert sich ja dann doch, wenn man sich die Folge anhört und das merkt. Aber jetzt, wo du vom Mottenmann gesprochen hast, dann ist mir das auch wieder eingefallen. Und es gibt ja auch eine 3-Fragezeichen-Folge, der Mottenmann ist gar nicht so alt.
Die ist ziemlich neu, ne? Die wollte ich mir sogar mal anhören.
Und da geht es auch genau darum, natürlich, dass er irgendwo auftaucht und dann etwas passiert. Und in der Folge ist der Mottenmann Teil eines Gemäldes und taucht da auf und ist auch wieder darin verschwunden. Und ja, da kam ich jetzt wieder drauf und das ist auch ganz interessant. Ich finde eigentlich sowas mega cool, sowas. So, ich weiß nicht, so, man muss mal ganz ehrlich, ist sind gerade solche Dinge, die ja so Mythen sind ja auch was Spannendes. Also es ist ja nicht so, es ist ja nicht gleich, dass man da irgendwie gleich mit Finger auf anderen zeigt und sagt, oh, ihr Bekloppten, sondern ich finde das insgesamt auch einfach sehr interessant und höre mir auch sehr gerne an, dass Leute was dazu zu sagen haben, weil ich es einfach interessant finde. Ich meine, es tut ja niemandem weh, wenn so etwas tatsächlich wahr wäre. Also, was heißt, es tut niemandem weh, wenn wir jetzt von der Brücke reden? Na gut, aber grundsätzlich.
Ja, gut. Also prinzipiell ist ja diese Hintergrundgeschichte von diesem Mothman dann ja eigentlich eine gute, auch wenn der sehr gruselig aussieht und so rote Augen hat. Eben, der warnt ja. Angeblich gibt es auch Sichtungen von, dass der vor Tschernobyl rumgeflogen sein soll oder sowas. Ich habe dieses Foto gesehen, dachte mir, das ist ein fucking Vogel. Aber. Sorry, jetzt wollte ich nicht unterbrechen.
Ich weiß es gerade selber nicht, ich wollte den Faden immer wieder finden. Ja, okay, aber ich wollte es gerade einfach nur, nachdem alles, was wir so erzählt haben, vielleicht mal einen kleinen Bogen kriegen Richtung Ende der Folge, weil ich merke auch schon, dass du relativ noch angeschlagen bist, wenn du so sprichst. Deshalb will ich dich auch nicht ein bisschen in Schutz nehmen und da zum eigenen Fazit einschlagen, weil ich auch weiß, unser Fazit dauert meistens auch eine Zeit lang. Und ich würde einfach sagen, ich finde das sehr interessant. Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Folgen, die jetzt noch zukünftig im Oktober kommen werden zu die so ähnlichen Themen. Und muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch gerade gesagt, ich finde sowas eigentlich sehr interessant. Und nicht nur eigentlich, ich finde es sehr interessant. Ich höre mir sowas gerne an, schaue mir gerne Dokus dazu an, lese auch gerne was dazu und höre mir auch generell gerne an, was Leute dazu zu sagen haben, die es auch vielleicht auch, oder aus einfach ernst meinen. Gut, ich habe jetzt noch nie mit einem so darüber gesprochen. Der das jetzt wirklich so verfolgt und ernst meint, würde es aber auch gerne machen. Ich weiß nicht, wenn irgendwie in einer größeren Stadt in der Nähe mal, gibt es ja manchmal irgendwie solche Treffen oder sowas für solche Sachen. Ich denke mal so an dieses klassische Flat-Earthler-Treffen. Ne? Ja, Flat-Earthler all around the globe. Ja. Und tja, da fände ich es gar nicht mal so interessant, sich sowas mal zu besuchen, mal anzuhören, mal anzugucken. So. Vielleicht steckt ja auch in der einen oder anderen Sache ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Generell, man kennt es ja aus. Ja, es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Totengott Anubis so entstanden ist. Es ist ja von der Gestalt ein Schakal. Oder ob der irgendwo mal auf einem Friedhof oder häufig ein Schakal, mehrere Schakale irgendwo auf Friedhöfen vielleicht sich rumgetrieben haben, gewildert haben. Vielleicht haben sie auch irgendwie mal eine Leiche ausgegraben.
Ja,
ich weiß es gar nicht so genau.
Ein Zweikampf zwischen Schakal und Mensch oder so. Und sind beide verendet.
Ja, irgendwie dann hat sich daraus der Totengott Anubis ergeben, der eigentlich in der Gestalt auch ein Schakal ist. Mhm. Und so kann ist ja dann, also es war jetzt für mich jetzt einfach mal so daher gesagt, ich weiß nicht, ob das ansatzweise stimmt, weil ich mich damit gar nicht auskenne.
Ja.
Und dann hätte ja eben so ein Schakal, der sein Unwesen auf einem ägyptischen Friedhof getrieben hat, auf einmal eine Gestalt und ist ein Totengott. Und dann heißt es ja nicht, dass der Totengott Anubis gleich eine mythische Gestalt ist. Das ist er ja irgendwo dann schon, aber es beruht ja dann auf einer Würde, ja auf einer wahren Begebenheit dann beruhen, dass er irgendein Schakal sein Unwesen getrieben hat. So meine ich das jetzt so. Nur als vages Beispiel, ohne zu wissen, ob sowas stimmt, aber so kann sich ja irgendwas ergeben. Genau, wie zum Beispiel du jetzt eben gemeint hast, dass sich eine extrem große Eulenart irgendwo in einem Baum verfängt und dadurch dann irgendwie so hängt, dass es aussieht, als wäre es tatsächlich eine große Gestalt mit Flügeln, also durch den länglichen Körper, als wäre es wirklich ein Mottenmann. Und das schon hast du so eine Gestalt auf einmal dann erschaffen. Das heißt ja nicht, dass es dann gleich reine Einbildung war. Es hat vielleicht irgendwelche Leute einfach nur falsch interpretiert oder ja, sind einfach einer optischen Täuschung erliegen und schon hast du sowas. Was jetzt aber nicht insgesamt gleich dann uninteressant ist. Das ist ja, meistens entwickelt sich ja dann auch einfach was daraus. Menschen dichten was dazu, interpretieren irgendwas rein, wollen dann dieses Wesen woanders noch gesehen haben. So baut sich dann sowas auf. Und das finde ich grundsätzlich sehr interessant. Mhm. Und boah, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt eigentlich viele Sachen gar nicht so grundsätzlich abwegig, weil ich immer so diese Entstehung dahinter betrachte. Irgendwo muss, also vielleicht gibt es auch irgendwo Wesen, wo irgendwer auf einmal sich was total Abstrutes ausgedacht hat und das hat sich irgendwie gehalten. Aber bei den meisten Fällen denke ich, dass es irgendwo auch, naja, irgendwelche Ursprünge gibt, weshalb irgendetwas entstanden ist.
Ja.
Und deshalb denke ich, ist allein diese Ursprungsforschung an sich ja schon irgendwo was Interessantes in sich und deshalb würde ich es nicht gleich so als komplett bescheuert abstempeln, sondern fände es eher interessant, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, wenn man da Zeit und Lust zu hat. Und da, ja, kommt man vielleicht auf irgendwelche spannenden Herkunftsbegründungen. Mhm. Gut, in den meisten Fällen, wenn man jetzt so von diesen Wesen ausgeht, dann und Leute, die daran glauben oder da wirklich hinterher sind, die gehen natürlich davon aus, dass dieses Wesen dann so existiert oder wollen deren oder dessen Existenz genau so, dann beweisen und wollen gar nicht hören, dass es einen natürlichen Ursprung hat irgendwo. Ja, aber ich denke, in den meisten Fällen hat es das und das ist ja eigentlich schon interessant an sich.
Ja, das, was mir dazu auch gerade eingefallen ist, auch noch ein Tier, was ich mal irgendwann gelesen habe mal, ist nämlich der Hasenbock. Das ist ein Tier, so ein Hase, der halt so ein Geweih haben soll. Hast du das schon mal irgendwie gesehen? Das ist aber eher so ein amerikanisches Fabeltier. Und da gibt es auch einen richtigen Hintergrund, warum es da halt diese Sichtung gibt. Nämlich, weil die so eine Viruserkrankung haben können, in dem die so einen hornartigen Tumor irgendwo im Kopf bekommen. Und das dann halt aussieht wie so Hörner. Also das dann auch einen Hintergrund hat und dann halt auch, ja, zum Beispiel dann auch noch sogar ja irgendwie eine Krankheit zu entdecken dadurch sowas, ne? Ja, aber ich hatte auch noch mal so zum Abschluss von dem Natalie Guido Cincinnati, und ja, sein Zweitname ist wirklich Guido, denn der kommt immer noch aus dem Niederrhein. Rausgekrochen, aber auch ein Kryptid. Ganz cooles Zitat, was ich dazu zu dem Thema mal so nochmal rausballern wollte. Das ist ganz kurz, was du gesagt hast. Ob nun aus abergläubischer Neugier oder wissenschaftlichem Interesse, einen offenen Geist für die Schaffenskräfte unserer Natur und deren Bewohner zu bewahren, öffnet den Blick auf zahlreiche fantastische Entdeckungen. Nicht nur im afrikanischen Urwald, auch am Niederrhein lohnt es sich, der Fauna ab und an ein achtsames Auge zu schenken. Ob beim Spaziergang durch den Park, über den Hülser Berg oder gar im Krefelder Zoo, wo es einige höchst wundersame Wesen zu bestaunen gibt, deren Existenz vor nicht allzu langer Zeit noch eine Sensation war. Ja, und ich finde das echt ganz cool. Ich denke jetzt die ganze Zeit noch an diese Kryptobotanik, ne? Also ich meine, das Ganze gibt es ja auch nochmal mit Pflanzen und so in ähnlicher Weise. Also prinzipiell eigentlich doch nur eine ganz coole Aussage von wegen, man kann ja immer die Augen aufhalten. Es ist oft ja irgendwie, es steckt ja immer viel mehr dahinter, als man vielleicht glaubt, ne? Das klingt jetzt irgendwie so das Ende von der X-Faktor-Folge.
Ja, aber gut, es würde ja auch passen. Das ist, sag ich mal, auch ein gutes Schlussfazit.
Ja, das stimmt. Und der Hase mit einem Geweih, diese Geschichte ist wahr.
Und, ja, mache ich zum Schluss noch die Ansage, ja, folgt uns gerne auf Social Media, wenn es noch nicht tut. Auf allen bekannten Kanälen haben wir, meistens, glaube ich, am aktivsten sind wir auf Instagram. Und wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, Themenideen, Vorschläge, Anregungen oder auch einfach mit uns diskutieren wollt, wir haben irgendetwas gesagt, wo ihr anderer Meinung seid, wo ihr vielleicht irgendwas ergänzen wollt, wo wir vielleicht irgendwas Falsches erzählt haben, auch das kommt natürlich vor.
Ja, auf jeden Fall.
Dann schreibt uns gerne. Jo. Das war es von meiner Seite, René. Ja.
Dann euch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende, was jetzt nicht mehr weit ist.
Bis dann, macht's gut, ciao.
Tschüss.
Ja, kurzes Schlusswort von mir wieder aus dem Hier und Jetzt. Ich hoffe, ihr konntet die kleine Lückenfüller-Folge etwas genießen und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir wieder auf eine reguläre Folge, die wir jetzt bald wieder aufnehmen, dass ihr in 2 Wochen wieder eine normale Hugin und Munin-Folge von uns habt, so dass ihr hier lückenlos das Jahr durchhören könnt, ohne eine Pause. Und ja, wenn ihr wollt, folgt uns sehr gerne auf Instagram, schreibt uns eine Mail unter huginundmuninpodcast@gmail.com oder kommt auf unseren Discord-Server, unterhaltet euch mit uns und unseren anderen Hörenden und wenn ihr wollt, könnt ihr auch unseren Podcast bei Ko-fi unterstützen. Das findet ihr alles unten in der Folgebeschreibung drin, auf eurer Podcast-Plattform. Ansonsten wünsche ich euch 2 schöne Wochen und wir hören uns wieder. Ciao!